Kapitel 9. Das Morawecksche Paradox. John of Us ist mit der vollen Kaffeetasse in der Hand schon fast bei seinem Trainer angelangt, als plötzlich die Tür zum Konferenzraum aufgerissen wird und der Kaffee überschwappt. Hastig nimmt ihm sein Trainer die Tasse ab und stellt sie auf einen Tisch. »Ich hätte es geschafft«, sagt John, »wenn Sie nicht einfach so reingeplatzt wären.« Tony Parteichef steht in der Tür mit einer kleinen, unscheinbaren Frau im Schlepptau. »Was soll das hier?«, fragt die Frau. »John übt, eine volle Kaffeetasse quer durch den Raum zu tragen«, sagt der Trainer. »Wir machen beachtliche Fortschritte.« Die Frau wendet sich an Tony. »Sie wollen die Staatsgeschäfte jemandem übertragen, der nicht mal eine Tasse tragen kann, ohne dabei zu kleckern?« John sieht sie scharf an. »Man nennt es das Morawecksche Paradox«, sagt er. »Tut man das?« »Hans Moravec war ein Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz«, sagt John. »Er musste feststellen, dass für eine KI die schwierigen Probleme einfach und die einfachen Probleme schwierig sind. Scheinbar simpelste Aufgaben wie die sensomotorischen Fähigkeiten eines Einjährigen oder, nun ja, das Tragen einer vollen Tasse, kosten eine KI unglaublich viel Rechenleistung, während scheinbar komplizierte Aufgaben wie das Schlagen eines Schachgroßmeisters für eine KI recht simpel sind.«
»Scheinbar kompliziert wie das Lenken eines Staates«, fragt die Frau.
»Korrekt.«
»John«, sagt Tony, »das ist Aisha. Sie wird ab jetzt deinen Wahlkampf leiten.«
»Ich grüße Sie«, sagt John. »Sie wissen, was mit meinem letzten Wahlkampfmanager passiert ist? Ein aufgebrachter Maschinenstürmer hat ihn in seinem Landhaus besucht und ins Koma geprügelt.«
Aisha nickt. »Ich habe davon gehört.«
»Und das schreckt Sie nicht ab?«
»Ich habe kein Landhaus.«
John wendet sich an seinen Trainer. »Wir machen später weiter.« Als der Trainer den Raum verlassen hat, fragt Aisha,
»Wo ist denn die ganze Entourage? Die Assistenten, die Sekretärinnen, die Bodyguards und die anderen Wichtigtour?«
»John macht das alles selber«, sagt Tony begeistert. »Der erste Rationalisierungserfolg, könnte man sagen.«
»Und wer flüstert ihm ein, wer die Person ist, mit der er gerade Smalltalk führt?«, fragt Aisha. »Wie deren Kinder heißen, wie es ihrem Hund geht und auf der Gehaltsliste welcher Lobbygruppe sie sich befindet?«
»Sie sind Aisha Ärztin«, sagt John. »Kurz bevor Sie geboren wurden, haben Ihre Eltern Asyl in Quality Land bekommen. Ihre früh verstorbene Mutter war es, die Sie Aisha nennen wollte. Mehr nach dem Lied von Khaled als nach Mohammeds dritter Frau. Obwohl Ihre Mutter in Ihrem Heimatland tatsächlich Ärztin war, mussten Sie vor Gericht gehen, um diesen Nachnamen tragen zu dürfen. Ihr ursprünglicher Name war Aisha Flüchtling. Sie waren immer eine kleine Streberin, haben ein Stipendium für die Universität der Stadt Progress bekommen, Jura studiert, auch um den Namensprozess führen zu können. Einen Anwalt hätten sie sich nicht leisten können. Den Prozess haben sie zu einem Politikum gemacht. Sie haben behauptet, aus Respekt vor ihrer toten Mutter vor Gericht ziehen zu müssen. Für wahrscheinlicher halte ich, dass sie sich Sorgen um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt gemacht haben. Eine Aisha-Ärztin konnte sich für andere Jobs bewerben als eine Aisha-Flüchtling. Als Beispiel für gelungene Integration hat unsere Präsidentin sie dann auch tatsächlich in ihre Kampagnenplanung geholt. Sie haben keinen Hund. Ihr einziges Haustier war ein Kanarienvogel namens Piepsi, dem sie im Alter von 8 Jahren die Freiheit geschenkt haben. Dort hat er mit einer 81,92%igen Wahrscheinlichkeit keine Woche überlebt. Sie haben keine Kinder. Medizinische Gründe. Eine verschleppte Eileiterentzündung. Sie selbst beziehen keinerlei Gelder von irgendwelchen Lobbygruppen. Sie sind nicht die Beste auf ihrem Gebiet, aber wahrscheinlich die Beste, die sich darauf eingelassen hat, den Wahlkampf für einen Androiden zu führen.
»Mir scheint«, sagt Aisha ungerührt lächelnd zu Tony, »ihr habt einen Präsidenten bestellt und einen bekackten Klugscheißer geliefert bekommen.«
»Ach ja«, sagt John, »und sie fluchen zu viel.«
»Verdammt richtig.«
»Ich danke Ihnen für Ihr Kommen«, sagt John, »aber ich glaube, dass ich auch Ihre Dienste nicht nötig habe.«
»So?«
»Ich habe meinen Wahlkampf schon geplant.«
»Und was ist deine Strategie?«
»Ich habe errechnet, welche Politik gesamtgesellschaftlich den größten Nutzen haben wird, und ich kann meine Berechnungen lückenlos argumentativ begründen«, sagt John. »Ich verlasse mich auf den zwanglosen Zwang des besseren Arguments.«
Aisha lächelt. »Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der meine Dienste nötiger gehabt hätte als du.«
»Ich bin mir sicher, dass meine Argumente...«
»Argumente«, ruft Aisha. »Ich höre immer nur Argumente. Weißt du, wer für Argumente zugänglich ist? Level 30 Menschen und aufwärts.
Selbst wenn du die alle überzeugen könntest, wären das keine 10% der Wählerschaft. Wer Wahlen gewinnen will, muss die Einstelligen von sich überzeugen. Die Masse, die Nutzlosen. Und die kriegst du nicht mit Argumenten, die kriegst du mit Emotionen.
Ich habe durchaus vor, die Interessen der Hilfsbedürftigen zu vertreten, sagt John.
Wann haben die Nutzlosen je eine Regierung gewählt, die ihre Interessen vertreten hätte, ruft Tony. John, komm zu dir.
Ich denke, es ist offensichtlich, dass euer Wirtschaftssystem geradezu lächerlich ineffektiv ist, wenn es darum geht, die produzierten Reichtümer gesamtgesellschaftlich sinnvoll zu verteilen, sagt John.
Wenn es bei unserem Wirtschaftssystem darum gehen würde, die Reichtümer gesamtgesellschaftlich sinnvoll zu verteilen, dann hättest du sicherlich recht, sagt Aisha. Aber da hast du etwas falsch verstanden.
Können wir dieses unnütze Gerede über Inhalte bitte beenden, fragt Tony.
Kommen wir zum entscheidenden Punkt zurück. Wie gewinnen wir die Wahl? Ich denke, wir sollten versuchen, unsere technologische Überlegenheit auszuspielen. Warum fertigen wir nicht einfach Duplikate von ihm an? Dann könnte er an 100 Orten gleichzeitig Wahlkampf machen.
Sehen Sie, sagte Aisha, genau dafür haben Sie mich angeheuert, damit ich solch ungeheuerlichen Schwachsinn schon im Keim erstecke.
Dem Chef der Fortschrittspartei steht die Empörung ins Gesicht geschrieben. Also hören Sie mal, beginnt er.
Jetzt halten mal alle die Klappe, die keinen Schimmer haben, sagt Aisha und legt ihren Finger an die Lippen.
100 Johns, das würde die Leute einfach nur gruseln. Wir sollten uns vielmehr darauf konzentrieren, dass unser John ein Unikat ist, ein Individuum.
Eines, das anwesend ist und mit dem man auch direkt sprechen kann, sagt John.
Natürlich, sagt Aisha lächelnd, natürlich. Und wir müssen dafür sorgen, dass du so menschlich wie nur irgendwie möglich rüberkommst.
Warum sollte ich mich fehlerhaft geben, fragt John.
Menschlich hat durchaus auch noch andere Konnotationen, sagt Aisha. Aber ja, ein paar sympathische Fehler würden dir sicherlich nicht schaden.
Das ist lächerlich, sagt John. Das habe ich nicht nötig.
Da haben wir doch schon einen Fehler, sagt Aisha. Leider ist Arroganz kein sonderlich sympathischer.
Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal auf den Slogan der Kampagne zurückkommen.
Darf ich fragen, welcher ins Hirn gefickte Zombie sich den in seiner Freizeit ausgedacht hat?
Der Slogan war Johns eigene Idee, sagt Tony trotzig. Ich mag den. Außerdem haben wir schon das ganze Werbematerial bestellt. Da wird nicht mehr dran gerüttelt.
Na, das kann ja heiter werden, seufzt Aisha und nimmt einen Schluck aus der Tasse mit dem zur Hälfte verkleckerten Kaffee.
Auf der Tasse prangt Johns Slogan: Maschinen machen keine Fehler.